Zukunft Holz, der Podcast von Kebony.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Holz. Wir sind wieder unterwegs und diesmal in der holsteinischen Schweiz, in der Rosenstadt Eutin. Wir sind zu Gast in der Zimmerei und Tischlerei Holzbau Baumgart und bei mir ist der Chef Frithjof Baumgart. Hallo, danke, dass wir zu Besuch sein dürfen, lieber Frithjof.
Herzlich willkommen bei Holzbau Baumgart.
Vielen Dank. Wenn man hier schon aufs Gelände fährt, sieht man, das ist alles sehr neu hier. Es wirkt sehr neuwertig. Seid ihr schon lange hier in Eutin?
In Eutin sind wir noch nicht lange. Wir haben vorher unseren Firmensitz in der Nachbargemeinde gehabt. Da hatten wir allerdings nur angemietete Räume und haben vor 2 Jahren einen neuen Firmensitz gebaut. Und die Produktion ist schon ein bisschen länger hier. Und jetzt in den letzten Monaten sind auch die Büros hierher gezogen und auch der Raum, in dem wir heute sitzen.
Übrigens ein sehr, sehr schöner Raum, alles viel mit Holz und so, das kann man dann auch bei Social Media nachschauen. Wir werden auch die Kanäle sowohl von euch als auch von uns, von Kebony, in den Shownotes verlinken. Es ist relativ ruhig hier, finde ich. Also ich bin übers Gelände gegangen und habe nicht viele Menschen gesehen, obwohl ihr eine große Halle habt, die wir uns nachher auch nochmal anschauen. Wo sind denn alle?
Ja, es ist 10.47 Uhr aktuell und ich freue mich immer, wenn alle Autos vom Hof sind. Das bedeutet, alle sind unterwegs und am Arbeiten. Und da kein einziger Transporter bei uns auf dem Hof steht, sind alle heute am Start mit ihren Bullis. Da wir ja einen langen, nassen und kühlen und windigen Winter hatten, sind wir froh, dass wir jetzt wieder Vollgas draußen geben können auf den Dächern. Und so sind heute alle Jungs am Start draußen.
Wie viele Leute seid ihr denn hier? Wie viele Mitarbeiter hast du?
Also insgesamt sind wir 25 Mitarbeiter mit Büro und auch mit Azubis. Aktuell haben wir ja 6 Azubis. Mhm. Und die sind heute auch alle mit draußen am Start, beziehungsweise 2 sind gerade in der überbetrieblichen Ausbildung.
Mhm. Holzbau, wie bist du dazu gekommen? Ist das hier ein Familienunternehmen oder hast du das selber gegründet? Erzähl mal ein bisschen über Holzbau Baumgart.
Das ist wirklich so, dass ich das selber gegründet habe, habe Holzbau gelernt und habe dann mich relativ früh selbstständig gemacht. Mit 23 habe ich mich selbstständig gemacht und habe das 10 Jahre in Einzelunternehmung gemacht, wie man so schön sagt. Auch relativ viel im Ausland unterwegs gewesen und habe dann 2015 nochmal neu gegründet als Holzbau Baumgart GmbH mit dem Ziel, mit Mitarbeitern einen Betrieb zu gründen, größer zu werden, das anders aufzustellen. Ja, und jetzt kann man sagen, in dieser Konstellation Holzbau Baumgart GmbH sind wir seit 2015 am Start.
Ihr bietet ja auch Mobilheime an. Das ist eigentlich sowas Ähnliches wie ein Tiny House, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Richtig, genau. Also dann in dem Bereich sind wir auch unterwegs. Wir sind relativ breit aufgestellt und wir gucken halt immer, was kann man machen, was alle anderen nicht machen, was vielleicht eine große Zukunft haben könnte. Und da gehören Mobilheime, Tinyhäuser, Modulhäuser, unser heißt Woodbox, wie auch immer man das nennen möchte, gehört irgendwie dazu. Wir sehen auch, dass da eine relativ große Nachfrage ist. Allerdings ist es auch so, dass der Bereich sehr stark mittlerweile überlaufen ist und das auch ein großer Hype darum gemacht wird und nicht jede Sache unseren Ansprüchen auch genügt. Mhm. Wir haben deswegen uns, sage ich mal, gegen das klassische Tiny House auf Rädern entschieden, weil da ist immer bei 3,5 Tonnen Schluss. Mhm. Wir bauen das vorgefertigt hier bei uns im Betrieb, können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Unten steht gerade eins, was wir sozusagen fertig mit dem Kran raufheben können. Und da sind wir dann im Bereich so gewichtsmäßig 9 bis 11 Tonnen unterwegs, haben aber auch den großen Vorteil, dass wir eigentlich ein klassisches, richtiges Wohnhaus haben, was nicht einen Wohnwagencharakter hat.
Mhm. Wo kommen die zum Einsatz? Also was für Leute kommen auch zu euch?
Das ist eigentlich relativ breit aufgestellt. Da gibt es viele, die sich dafür interessieren. Ich sage bewusst, es gibt viele, die sich dafür interessieren und nur wenige, die es machen, weil auch das deutsche Baurecht jetzt so ist, dass es nicht ganz so einfach ist und dieser amerikanische Traum, alles was auf Rädern ist, das stelle ich irgendwo an See und genieße da das Leben. Das mag in Amerika gehen, aber nicht in Deutschland. Mhm. In Deutschland brauchen wir für alles einen Bauantrag, eine Genehmigung, eine Statik. Und das macht das in diesem Bereich relativ schwer, sodass viele schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden und diesen Traum aufgeben. Aber trotzdem gibt es welche, die sagen, ich nutze das als Ferieneinheit, vermiete das, lasse das ganz regulär sozusagen genehmigen. Und es gibt auch welche, die einfach sagen, ich stelle mir das temporär hin, nutze das in dem Bereich als Atelier, als Wohnraumerweiterung, als Wohneinheit für eine Pflegekraft, wie auch immer. Da gibt es relativ viele Bereiche, wo die eingesetzt werden.
Wunderbar, dann würde ich sagen, zeig mir doch mal das Haus.
Gerne.
Und wir laufen mal hier ein bisschen übers Gelände, würde ich sagen. Und du zeigst mir deine Werkstatt.
Ja.
Perfekt. Wenn man bei euch in die Halle reinläuft, sieht man auch, dass ihr verschiedene Muster von Dacheindeckungen habt. Und auch wenn man generell durch die Räumlichkeiten läuft, sieht man verschiedene Musterarten. Und so kann man hier einfach vorbeikommen und sich hier schlau machen oder macht man Termine bei euch? Wie läuft das? Ist ja alles sehr groß und modern hier, aber nicht viele Leute, weil alle auf der Baustelle.
Genau, also ihr könnt, jeder, der herkommen möchte, gerne einen Termin machen. Über die Internetseite, anrufen, Instagram, wie auch immer. Wir beraten da sehr gerne und wir haben, wie gesagt, diese riesen Flächen, die wir jetzt ja haben, die durch den Hallenbau entstehen, gesagt, die können wir jetzt alle weiß streichen oder wir können sie halt auch nutzen, um mal zu inspirieren und zu sagen, was für Hölzer es gibt, was für Fassaden es gibt, was für Dacheindeckungen es gibt. Und so manch einer ist mit einer klaren Vorstellung hier schon hergekommen, hat gesagt, so muss mein Haus aussehen. Und nach einer halben Stunde hat er hier im Raum gesessen und hat gesagt, aber das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und dann haben wir später festgestellt, das ist dann auch geworden. Also gerne, wer eine Idee sucht für eine, auch mal eine andere Dacheindeckung, auch mal eine andere Fassade, wer eine nachhaltige Fassade haben möchte, gerne zu uns kommen. Wir beraten da sehr gerne.
Was ist das genau? Dachkrone 23.
Haben wir ja letztes Jahr gewonnen, ersten Preis gemacht, nachhaltigstes Konzept. So ein Preis, der ausgesprochen wird in verschiedenen Kategorien und unter anderem ist eine Kategorie nachhaltigstes Konzept. Und da haben wir den ersten Platz gemacht mit unserem Konzept, weil wir ja viele gute Sachen mittlerweile uns überlegt haben, wie wir auch zum Beispiel auch Altholz einsetzen können. Und das hat die Jury mit dem ersten Platz bedacht.
Wer hat denn vergeben diesen Preis?
Das geht über einen Verlag, der das macht. Der sitzt in der Nähe von Bielefeld. Und das ist ein Zusammenschluss auch aus vielen Betrieben, die sich zusammengetan haben, auch der Industrie. Der hat das Ziel, dass sich die Holzbaubetriebe und Dachbetriebe besser miteinander vernetzen und gucken können, wie sie sich besser aufstellen können.
Ich folge dir jetzt einfach mal diese wunderschöne Holztreppe runter. Ich vermute, dass die auch von euch ist, oder? Habt ihr das selber gemacht?
Korrekt, ja. Das sind recycelte Gerüstbohlen, die boten sich dann einfach an, um sie wieder zu beleben und nicht in Container zu werfen.
Also Recycling ist ja auch bei euch ein großes Thema. Ich habe das auf eurer Website gesehen, also Nachhaltigkeit generell. Jetzt sehe ich hier so einen schönen Dachbalken, auf den du zeigst. Was hat es mit dem auf sich?
Ja, das ist eigentlich, wir sind ja hier so in so einem Hallenneubau unterwegs, wo wirklich alles frisch und neu ist. Wir haben eine Massivholzdecke da drauf. Aber wir haben hier halt auch einen alten Balken, den wir mal im Rückbau ausgebaut haben. Und das ist halt, der war im Original 14 Meter lang aus einem Stück. Und wenn man sich die Spuren anguckt, der wurde halt nicht aufgesägt, sondern den hat mal irgendjemand mit einer Axt so hingehauen, wie er da ist. Und den baut man zurück und ich sag mal 150 Jahre später baut man eine neue Halle und kann ihn als ein tragendes Element einsetzen. Und jeder, der reinkommt, sagt halt, schickes Ding und vor allen Dingen kerzengerade. Also das ist halt wirklich eine Mega-Qualität, die halt gerne wieder eingesetzt werden kann und wir stehen auf sowas, das halt wieder einzubauen.
Ja, sieht toll aus. Also sieht echt toll aus, sieht auch sehr massiv aus. Und du sagst, 150 Jahre ist das alt?
Kann man nur schätzen, aber das Gebäude, wo da rauskommt, also das abgebrochen wurde, das war zwischen 150 und 160 Jahren alt, ja.
Krass, dann wird es ja im Zweifel noch älter sein, ne? Das muss ja abgelagert sein, ja, und so.
Ja. Ja, und der Baum, wann der angefangen hat zu wachsen, da wollen wir gar nicht drüber reden, ne? Der hat viel erlebt.
Viel Geschichte, ja. Dann laufen wir jetzt hier durchs Erdgeschoss und kommen jetzt hinten durch eine Tür.
Genau, das ist unsere neue Produktionshalle, die wir gebaut haben. Haben Maße von 45 Meter mal 25 Meter und sind relativ hoch. Also deswegen wirkt die auch sehr voluminös. Aber wir haben oben diesen Deckenkran drin. Der ermöglicht uns, dass wir dann die Möglichkeit haben, halt auch Deckenelemente zu bewegen, unsere Lasten hier drin zu bewegen. Ne?
Ja. Ihr habt viel natürliches Licht, ne? Ihr braucht kaum künstliches Licht. Ist alles sehr hell hier gebaut?
Richtig, genau. Das ist natürlich immer nach Arbeitsstättenverordnung, ist in Deutschland alles vorgeschrieben. Man kann auch eine Halle bauen heute und mit künstlichem Licht so ausstatten, dass alle sagen, man merkt nicht den Unterschied. Ich bin der Meinung, man merkt den Unterschied schon. Und es ist einfach schön, wenn man in einer Halle arbeitet, wo auch mal die Sonne reinscheint.
Absolut. Wahrscheinlich könnt ihr ja auch verdunkeln, wenn es zu sehr knallt, ne?
Richtig, ja.
Haben wir. Aber wir sind in Schleswig-Holstein. Die Sorge ist nicht so hoch wahrscheinlich.
Von einem langen Winter, genau.
Genau. Was sehen wir denn jetzt hier? Ich stehe vor einer großen Box wahrscheinlich. Ist es diese Woodbox?
Genau. Das ist ja ein Prototyp, den wir gerade mal entwickelt haben. Woodbox nennt sich das. Das ist ein Modulhaus, was wir entworfen haben und einfach mal gesagt haben, wir bauen das mal probeweise, checken das mal, ob das überhaupt funktioniert. Und im Bau haben wir schon gemerkt, das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Wir haben eine Länge von 8,50 Meter mal 3,50 Meter und eine Höhe von 3,10 Meter.
Das ist relativ easy. Die Maße ergeben sich, das kriegen wir auf dem Tieflader rauf und dürfen wir ohne Polizeibegleitung fahren. Und so haben wir halt die Maße sozusagen festgelegt für uns und haben dann versucht, das mit Leben zu füllen.
Können wir da mal reingucken?
Klar, Tür steht offen.
Super. Schauen wir doch mal. Okay, dann erzähl mal, was sehen wir denn hier? Scheint noch nicht ganz fertig zu sein.
Genau, wir sind gerade in den letzten Zügen. Geht jetzt um den Innenausbau. Elektrik wird heute gerade gemacht. Wir haben ja immer, sind ja immer im Einraumkonzept unterwegs, weil wenn wir 8,50 Meter mal 3,50 Meter haben, haben wir halt nicht viel zur Verfügung. Denkt man im ersten Moment, aber wenn man drin steht, merkt man schon, es ist relativ viel Volumen hier drin, was wir relativ gut nutzen können. Andreas, du musst mal kurz Pause machen, bitte.
Ja. Wie lange braucht ihr noch, bis ihr das fertig habt? Wird das wahrscheinlich so eine Art Showroom dann auch, oder?
Genau, ja, da ist auch nochmal eine kleine Präsentation geplant, die wir machen werden. Auf jeden Fall. Und jetzt ist es halt so, dass wir ja schon gespachtelt haben, die Versorgung fertig machen. Also wenn wir jetzt mal so richtig die Hacken enthauen würden, dann wären wir in 1-2 Wochen fertig damit. Wir nutzen das jetzt aber immer so ein bisschen auch so als Lückenfüller. Und genau, jetzt sind wir eigentlich dabei und wollen es halt fertigstellen, dass es rausgehen kann.
Kann man das vielleicht auf eurer Website schon sehen, wie der Innenausbau geplant ist? Gibt es da irgendwie so eine Grafik oder so?
Von diesem nicht, aber wir haben auf unserer Internetseite einen Grundriss zum Beispiel von einer Woodbox oder einem Tiny House, was wir gebaut haben und was als Ferienhaus vermietet wird. Das kann man sogar direkt buchen darüber, wenn man mal Probe wohnen möchte. Und das basiert eigentlich auf diesem Grundriss, den wir hier haben. Also wir haben einen Wohnraum, sehen wir ja, mit einer Küche dran, mit einem Wohnzimmerbereich, kleinem Esszimmerbereich. Und weil wir immer Schlafsofas nicht mögen und das eigentlich doof finden, haben wir diesen Einschub hier geplant einmal. Der wird beim Transport rausgenommen und später...
Ist das so alkovenmäßig angelehnt?
Genau. Ja, kann dann zugezogen werden, dann hier tagsüber, das Bett verschwindet da drin. Was wir uns als haben einfallen lassen, wir haben eine mega große Lichtkuppel da drin. Das heißt, wenn man im Bett liegt, kann man in den Sternenhimmel gucken, kann da auch super lüften drin und hat eigentlich einen Schlafbereich, den man aber tagsüber vom restlichen Haus sozusagen abschirmen kann dann.
Super schön. Ich hoffe, ihr habt euch das patentieren lassen, das Design.
Ich sag mal ja. Ja. Genau, und dann haben wir daneben noch ein Bad. Das ist ja auch immer vielen wichtig, dass man ein richtiges Badezimmer hat. Und das ist auch der Ansatz bei uns. Also wenn wir einmal um die Ecke schauen, haben wir halt wirklich so, dass wir alles untergebracht bekommen mit einer großen Dusche drin. Wir kriegen rein theoretisch eine Waschmaschine unter. Und haben jetzt nicht irgendwie da Abstriche auch in dem Bereich, wo ja viele denken, das ist dann nur so eine kleine Nische, wo ich auf Toilette gehen muss oder mich waschen kann, sondern das soll halt einem echten Badezimmer, so wie man das aus dem Einfamilienhausbau kennt, nicht nachstehen. Und das wird es auch nicht.
Ja, also es wirkt auch sehr groß und geräumig. Also dafür, dass das so ein kleines Gebäude ist, in Anführungszeichen, wirkt es wie ein ganz normales Bad von der Größe. Und mit einem großen Fenster noch, ne?
Also. Ja. Und was uns halt daran begeistert hat oder das sich zu überlegen ist, wir reden alle davon, dass wir einen wahnsinnigen Wohnraummangel haben. Und das merken wir ja, wie schwer es ist, Mietwohnungen zu bekommen. Und wir sehen ja aber auch, wie wenig neu an Mietwohnungen gerade gebaut wird. Und da glaube ich schon, dass das eine echte Option ist, wie man sich halt die eigenen vier Wände leisten kann. Und wir müssen bloß vielleicht umdenken, was sind die eigenen vier Wände? Dass die eigenen vier Wände vielleicht ein bisschen kleiner sein können, aber man dadurch sein eigenes Reich schaffen kann, was auch wirklich das eigene Haus dann sein kann. So ist ja übrigens auch dieser Tiny-House-Gedanke entstanden. In Amerika war das so, dass da die Immobilienblase geplatzt ist und viele sich überlegt haben, ja, wo soll ich denn jetzt bleiben? Ich habe gar keine eigenen vier Wände mehr und da blieb mir nichts anderes übrig, aus der Not eine Tugend zu machen, wie man sagt, und einen Trailer umzubauen. Und dadurch sind diese Tiny-Houses entstanden und irgendwann haben die Leute gemerkt, mehr braucht man eigentlich gar nicht. Also es funktioniert auch so. Und jetzt sind wir hier in dem Bereich mit 22 Quadratmetern.
Und das ist relativ groß eigentlich, ne?
Für ein Tiny House relativ groß. Aber wenn man jemandem erzählt, ich ziehe auf 22 Quadratmetern, dann sagt er, das ist doch, geht doch gar nicht. Aber wenn wir das jetzt sehen würden, fertig eingerichtet, gute Möbel da drin, mehr braucht man nicht.
Ja, und es ist sehr hell einfach. Also man kann sich vorstellen, wie man hier auch einfach gut leben und arbeiten könnte, auch theoretisch.
Auf jeden Fall. Das muss immer das Konzept sein. Das ist auch bei uns so, dass wir sagen, es muss viel Licht rein, es muss viel Tageslicht rein. Man muss überall rausgucken können. Auch hier haben wir ein Fenster über der Arbeitsplatte. Das ist gleichzeitig, wenn ich hier sitze, habe ich eigentlich einen kompletten Rundumblick und kann mich überall umschauen, kann draußen in die Natur gucken, wenn das in der Natur stehen sollte. Das ist halt ganz wichtig, dass viel, viel Tageslicht reinkommt.
Und alles im Prinzip mit Holz gemacht. Ich meine, du bist Holzbau, Baumgart. Ja. Holz ist das Thema für dich. Was ist das Besondere an diesem Baustoff?
Also das Besondere an dem Baustoff Holz ist einfach, dass es der genialste Baustoff ist, den es gibt. Ob es altes Holz ist, ob es neues Holz ist. Und es ist halt einfach ein Baustoff, den wir nicht kompliziert herstellen müssen, der sich aus vielen einzelnen Facetten zusammensetzt, sondern der wächst einfach überall. Egal wo auf der Welt wächst Holz. Wir haben kurze Wege und wir binden unheimlich viel CO2 mit dem Einbau von diesem Material. Und das ist einfach so, dass die Arbeit damit auch richtig, richtig Spaß macht. Und das Produkt, was rauskommt, sieht auch noch cool aus. Also deswegen muss es Holz sein. Es geht gar nicht anders.
Stichwort Nachhaltigkeit, das hatte ich kurz schon angesprochen, dass euch nachhaltiges Bauen sehr wichtig ist. Ihr benutzt nachhaltige Materialien und oder recycelbare Materialien. Das ist jetzt so wie dieser große Holzbalken beispielsweise, den wir da beim Eingang bei euch im Foyer gesehen haben. Oder wie weit geht da Nachhaltigkeit auch bei euch?
Ja, Nachhaltigkeit bedeutet ja auch erstmal, dass wir die Baustoffe, die wir haben, nicht gleich in den Container schmeißen, sondern vielleicht nochmal wiederverwenden. Und Nachhaltigkeit bedeutet für uns aber auch, dass wir Baustoffe herstellen, das sollte das irgendwann zurückgebaut werden. Nicht jeder sagt, wie soll ich das denn jetzt loswerden? Das ist ja fast unmöglich. Und viele unserer Baustoffe, die wir aktuell zurückbauen, ob das Asbest ist, ob das Mineralwolle ist, da bleibt uns halt nichts anderes übrig, als die zu vergraben. Also uns fällt nichts anderes ein, als zu sagen, lass mal ein Loch machen, das reinschütten und oben ein bisschen Erde drauf zu machen, einen grünen Rasen einzusehen. Und das, was wir bauen, also hier in diesem Bereich, wo wir auch unterwegs sind, da kann man einfach sagen, der gesamte Wandaufbau besteht aus Holz. Und da wir mittlerweile in vielen Bereichen unterwegs sind, wo die Hölzer unbehandelt sind, also rein theoretisch könnte ich es kompostieren. Und das ist halt einfach auch etwas, wo man sagen muss, Nachhaltigkeit bedeutet auch, wenn ich es nicht mehr haben will, wenn es nicht mehr geht, wenn es nicht mehr funktioniert, wo bleibe ich damit? Und das ist mit Holz nie ein Problem gewesen, das wissen wir alle, dass wir Holz im Garten, wenn wir Äste oder sonst was haben, auf den Komposthaufen schmeißen können und irgendwann haben wir feinsten Mutterboden und Komposterde. Und das ist halt einfach das Tolle an dem Werkstoff Holz und deswegen bedeutet Nachhaltigkeit für uns auch, dass wir gucken müssen, was bauen wir für Baustoffe ein und wie werden wir sie wieder los.
Ich hatte auch auf eurer Website gesehen, dass ihr auch quasi Holz zum Dämmen nutzt.
Richtig, können wir uns mal angucken.
Sehr gerne.
Hier steht bei uns in den Regalen gerade drin. In diesem Falle von der Firma Gutex gibt es auch andere Hersteller. Wir haben uns aber auf den Hersteller ganz gut fixiert. Und da seht ihr diese Matten, die da oben liegen. Und das ist wirklich Holzfaserdämmung. Ich kann mal ein Stück runterholen. Kleinen Moment.
Ja.
Genau, da habe ich den mal ein Stück runtergeholt. Das ist Holzfaserdämmung in dem Falle. Und daran sieht man in der Struktur schon, dass das Richtige so die Holzfasern, wie man sie kennt. Und das gibt es als Mattenware und auch zum Einblasen. Beides verwenden wir. Und wenn wir jetzt uns das anschauen, ist es eigentlich nur Holz. Das Einzige ist, es ist noch ein Borat zugesetzt, um das Brandhemmen zu machen, weil sonst würde das natürlich relativ schnell verbrennen im Falle eines Brandes. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass wir einfach dann das gleiche Material, womit wir die Fassade bauen, womit wir die Konstruktion bauen, auch als Dämmstoff einbauen. Und dir fällt wahrscheinlich auf, es riecht nicht unangenehm. Hätte ich ein Stück Mineralwolle in der Hand, würdest du sagen, du gehst einen Schritt zurück. Bei diesem Material ist es wirklich so, dass es natürlich ist und Holz ist und man da überhaupt gar keine Probleme mit hat.
Und wie sind die Dämmeigenschaften? Sind sie genauso wie bei Mineralwolle oder Steinwolle?
Die sind ein bisschen schlechter. Das liegt auch unter anderem daran, dass die Naturbaustoffe, wie wir das hier in diesem Bereich haben, immer einen Sicherheitsabschlag haben, was die Dämmwerte angeht. Das heißt, der tatsächliche ist eigentlich viel besser, als das auf dem Papier ist. Aber grundsätzlich sind sie vergleichbar. Und was wir halt hier haben, im Gegensatz zu anderen Dämmstoffen, dass wir einen unheimlich guten Hitzeschutz haben, eine sogenannte Phasenverschiebung. Das ist wirklich etwas, was ja auch in Zeiten von Klimaerwärmung ein Thema ist. Also das eine ist natürlich, wir wollen es im Winter schön warm haben, aber wir wollen es im Sommer auch schön kühl haben. Und das bringt der Dämmstoff Natur, Holz gleich von Haus aus mit.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Keboni gemacht und wo setzt ihr es ein?
Also wo setzen wir es ein? Im Bereich Fassade, im Bereich Terrasse. Als ihr raufgefahren seid, habt ihr gesehen, ein Teil unserer schicken Holzfassade besteht aus Keboni. Und Keboni setzen wir auch im Terrassenbereich ein. Das sind eigentlich so die klassischen Bereiche da, wo Holz so richtig gefordert wird, nämlich Terrasse und Fassade. Da ist Keboni unser Partner.
Ist das auch eine Option zum Beispiel für so ein Haus?
Absolut.
Weil es ist ja auch nonstop der Witterung ausgesetzt?
Absolut, auf jeden Fall. Also gerade in diesem Bereich ist es so, wenn wir jetzt hier auf die Woodbox gucken, dass da Keboni sehr gut dran aussehen würde und auch einen guten Job machen würde, weil es geht ja immer um Dauerhaftigkeitsklassen, also wie lange hält ein Holz. Und da sind wir natürlich mit der Dauerhaftigkeitsklasse 1 bei Keboni, also wie Schulnote 1, sehr gut unterwegs. Und das gehört natürlich auch zum Thema Nachhaltigkeit dazu. Wenn ich sage, ich mache mir erstmal eine Holzfassade dran, die sieht ziemlich cool aus. Und nach einem Jahr reiße ich das Ganze wieder runter, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren und mache was Neues ran. Dann lass uns doch bitte gleich was anbauen, was 30, 40 Jahre hält. Und Keboni natürlich, die mit ihren Garantien auch noch sagen, mach dir keine Sorgen, 25 Jahre hast du Ruhe.
das ist natürlich schon ein cooles Produkt.
Wie lange kennst du das schon? Wie hast du davon erfahren?
Also der Ansatz muss ja immer sein, was Neues zu machen. Und es gab ja mal diese Phase, wo die Holzversorgung schwierig wurde, wo sibirische Lärche auch so ein bisschen in Verruf gekommen ist. Und in diese Lücke ist eigentlich Kebuni gesprungen. Also die haben wirklich ein gutes Gefühl dafür gehabt, wann dieses Produkt reif ist für den Markt. Und wir haben natürlich mit Marvin einen mega Ansprechpartner, der mich echt davon begeistert hat. Und es ist ein Produkt, was ein bisschen erklärungsintensiver ist. Das muss man schon sagen, weil es ja erstmal, wenn man das auspackt, so karamellbraun ist. Und da sagt jeder Kunde, das will ich nicht. Also ich möchte eine schöne silbergraue Fassade haben. Und das muss man halt ein bisschen erklären und ihm zeigen, dass das sehr schnell passiert. Aber dann merkt man, dass der Kunde das auch will, dieses Produkt. Und dass auch ein unheimlicher Markt dafür da ist. Es hängt aber von dem ab, der das einbaut und anpreist. Der muss das halt richtig gut vermarkten. Das hat Marvin bei mir sehr gut geschafft und ich habe das auch schon bei einigen Kunden geschafft.
So gibst du es dann weiter?
Ja.
Ganz anderes Thema. Du hast die 4-Tage-Woche in deinem Betrieb eingeführt. Ich weiß nicht, ob es von Anfang an so war. Wieso hast du dich dafür entschieden? War das mehr aus einem Druck heraus oder war das aus Überzeugung?
Also wir sind ja angetreten, ein paar Sachen anders und vielleicht ein bisschen besser zu machen. Und so muss man auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Und wir haben auch schon Sachen ausprobiert, die nicht gut funktioniert haben. Das muss man ehrlicherweise hier zugeben. Aber das Thema 4-Tage-Woche ist irgendwann aufgekommen. Man muss sich damit beschäftigen. Ich habe mit ein, zwei Mitarbeitern darüber gesprochen. Und dann haben wir gesagt, lass uns das einfach mal ausprobieren. Einer sagt, das ist gut, der nächste sagt, das ist schlecht. Passt es für unseren Betrieb? Und dann haben wir das vor 2 Jahren gesagt, wir fangen das mal an und probieren das mal. Und haben halt festgestellt, das funktioniert richtig gut. Und es hat Vor- und Nachteile. Also ich behaupte nicht, dass es das Allheilmittel ist. Und es ist auch nicht die Möglichkeit, um ganz viele Mitarbeiter zu gewinnen oder so. Es ist einfach ein Gesamtkonzept, was passen muss. Und ich bin ja deutschlandweit mit einigen Betrieben vernetzt. Und es gibt Betriebe, die schwören da drauf. Und es gibt Betriebe, die sind auch wieder zurückgegangen. Von der 4-Tage- auf die 5-Tage-Woche. Also man kann das nicht verallgemeinern und sagen, das ist das Beste, was es gibt. Aber für unseren Betrieb passt das richtig gut und richtig cool. Und ich genieße das auch sehr, muss ich sagen.
Ist es denn ein Argumentationsmittel, sozusagen Leute zu kriegen? Oder haben das jetzt mittlerweile schon so viele eingeführt, dass du sagst, das ist jetzt alleine nicht ein Argument, dass jemand bei mir anfängt?
Ich würde das ein bisschen umformulieren. Es darf kein Argument sein, bei uns anzufangen. Also wenn jemand zu uns kommt, weil er die 4-Tage-Woche möchte, dann ist es nicht der richtige Mitarbeiter. Sondern es muss halt das Gesamtkonzept passen. Und das ist auch, wenn wir hier offen reden, eine Gefahr, die besteht, dass man halt sehr freizeitorientierte Mitarbeiter, wie man sie nennt, anzieht. Also die eigentlich nur überlegen, wie wenig muss ich arbeiten, um schnell ins Wochenende zu kommen. Deswegen glaube ich, dass das einfach die 4-Tage-Woche ein Boncher ist und das muss gut passen. Aber Holzbau Baumgart muss in anderer Weise punkten, nicht nur mit der 4-Tage-Woche. Aber grundsätzlich ist es so, dass es schon ein Gesprächsthema ist und es auch potenzielle Bewerber und neue Mitarbeiter einfach interessiert. Wie geht das? Und wir müssen auch so ein bisschen differenzieren, glaube ich, weil wir haben ja gerade, sage ich mal, so einen kleinen Shitstorm erlebt bei der 4-Tage-Woche. Wir sehen das ja, dass das durch die Medien geht und immer mehr fordern 4-Tage-Woche. Was uns unterscheidet ist, viele fordern 4-Tage-Woche. Also ich arbeite nur 4 mal 8 Stunden bei gleichem Gehalt. Wir arbeiten halt weiter 40 Stunden. Also wir machen 4 mal 10 Stunden. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben vorher 40 Stunden gemacht, machen jetzt 40 Stunden. Und das ist schon, glaube ich, ein Unterschied. Und es muss ja jedem gestattet sein, wann er seine 40 Stunden macht, ob er sie in 4 Tagen durchzieht oder in 5 Tagen. Aber wir haben halt festgestellt, dass das Wochenende deutlich länger ist, ohne dass man lange rechnen muss. Und das ist für manch einen so, dass er sagt, das ist jedes Mal so ein kleiner Kurzurlaub. Auch wenn man Donnerstagabend platt ist, weil man schon sozusagen einen Tag mehr gearbeitet hat als alle anderen in der gleichen Zeit.
Aber dafür hat man einen Tag länger frei und vielleicht freut man sich auch wieder frischer an die Arbeit zu kommen, ne?
Auf jeden Fall. Und es gibt ja Behördengänge, Arzttermine. Man weiß, freitags habe ich die Kapazitäten dafür und kann das machen. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut, dass man diese Möglichkeit hat. Und klar, wir alle mögen den Freitagabend und den Samstagabend. Und es gibt sozusagen einen Abend nochmal oben und top da drauf. Das ist der Donnerstagabend. Jetzt, das ist schon gut.
Weiter im Unternehmensbereich gesprochen, Frauen im Handwerk. Von deinen Mitarbeitern, was ich auch auf der Website gesehen habe, sind da jetzt nicht so viele Frauen zu sehen. Wie kommt das?
Also wir stehen der Sache sehr, sehr offen gegenüber und freuen uns immer darüber, wenn sich jemand bewirbt und auch gerade, wenn Frauen darunter sind. Aber man muss sagen, die Bewerberzahlen, gerade so wie hier auf dem Land, wo wir unterwegs sind, die sind nicht so hoch. Und wir haben schon einen Anspruch immer an unsere Azubis. Wenn eine Frau dabei wäre, würden wir uns sehr freuen und würden sofort sagen, das kann losgehen. Bis jetzt ist es aber so, dass es nicht gepasst hat bei uns. Ich weiß aber, dass in anderen Betrieben das so ist und wir stehen der Sache sehr, sehr offen gegenüber und würden uns das wünschen. Wir investieren relativ viel auch Energie in die Schulen, versuchen Werbung zu machen fürs Handwerk, für den Holzbau und wir haben eigentlich sehr, sehr viele Bewerber immer, was uns eigentlich freut. Aber ich glaube schon, dass es auch ein Thema ist, was in den Schulen ankommen muss und auch in den Köpfen dann der Kinder, dass es halt auch für Mädchen eine Chance ist, ins Handwerk zu gehen und dass sie dann einen richtig guten Job machen können und auch machen werden. Aber ich glaube, für viele ist es noch gar keine Option. Und da setzen wir auch viel Energie rein, um auch diese hierher zu lotsen. Und wir haben ja jetzt auch ein Projekt wieder mit der Schule gemacht, wo auch Schüler mit hier bei uns im Betrieb gewesen sind. Und da ist auch eine junge Dame mit ihr gewesen, die auch einen richtig guten Job gemacht hat. Und wir würden uns von der auch über eine Bewerbung freuen.
Was tut ihr denn alles für Recruiting? Also ihr habt eine sehr moderne Website, ist mir direkt aufgefallen. Also Stichwort, ihr wollt Sachen auch anders machen. Dieser Betrieb, wenn man hier aufs Gelände kommt und hier rumläuft, wirkt alles sehr modern, sehr fresh, sage ich mal, für einen Handwerksbetrieb. Also es ist nicht mehr das, was man sich in den 60er Jahren vorgestellt hat unter Handwerksbetrieb. Ihr seid bei Social Media unterwegs, also man hat schon das Gefühl, ihr wollt am Puls der Zeit sein auch.
Auf jeden Fall. Also das muss auch der Ansatz sein, dass man überlegt, wie stelle ich mich auf, dass die Leute uns sehen. Und das hat mit dem Branding zu tun, das hat damit zu tun, dass die Autos alle gleich aussehen müssen. Es hat damit zu tun, dass die Leute das einfach wiedererkennen müssen. Und klar, Social Media, Instagram ist eine Sache, die wir sehr stark nutzen und die uns auch schon viel gebracht hat, sowohl Kunden als auch Mitarbeiter. Deswegen ist es eine Sache, die man einfach nutzen muss. Also das ist eine Sache, die wir sehr stark betreiben und wo wir auch Energie reinstecken und die auch Erfolge schon verzeichnet hat.
Also die Zeiten der Stellenanzeigen in der Zeitung sind vorbei.
Haben wir noch nie gemacht, nein. Also das, ich sage immer, die Steigerungsform da drauf ist, Kollege gesucht, hinten ans Auto zu kleben. Das ist noch schlechter als eine Zeitungsanzeige. Genau, also man muss es einfach sich überlegen, wie kann ich es machen? Und das funktioniert mit Social Media halt mega gut. Also wir haben, sage ich mal, wenn ein paar tausend Leute unsere Story sehen, jedes Mal ganz kurz gibt es einen kleinen Holzbau-Baumgart-Kick, nenne ich immer. Dass die haben einmal ganz kurz, sind sie damit in Kontakt gekommen, selbst wenn sie weiterklicken. So können halt viele in den Betrieb anonym reinschauen und sehen das und können den Betrieb kennenlernen und dann möchte vielleicht irgendjemand wechseln und dann schreibt er uns einfach an. Und so sind wir mit ganz vielen Mitarbeitern in Kontakt gekommen, die auch mittlerweile bei uns arbeiten dann. Das ist halt viel leichter als eine Bewerbung schreiben mit einem Abgangszeugnis, mit einem Lebenslauf und einem Anschreiben und einem Passfoto. Die Zeiten sind im Handwerk einfach vorbei.
Wunderbar, dann sage ich vielen Dank, lieber Friedhof Baumgart von Holzbau Baumgart in Eutin in Schleswig-Holstein. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Kebony. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann können Sie sich gerne melden. Wir werden auch weitere Infos von Holzbau Baumgart in den Shownotes verlinken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wir sagen auch vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
Danke, dass wir zu Gast sein durften.